Das Karfreitagsgefecht 2010, Zäsur im Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Karfreitag 2010. Deutsche Fallschirmjäger geraten bei Kunduz in Afghanistan in einen Hinterhalt der Taliban. Drei Bundeswehrsoldaten fallen, weitere werden teils schwer verletzt. Es ist das dramatischste Gefecht in der bisherigen Geschichte der Bundeswehr. Aber es bleibt nicht das letzte während des Afghanistan-Einsatzes. Am 2. April ist dieses Gefecht 15 Jahre her. Der ehemalige Bundeswehroffizier Wolf Gregis hat dem Karfreitagsgefecht jetzt ein Buch gewidmet. Guten Tag, Herr Gregis.
Schönen guten Tag, Frau Mattei. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen bin.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Gregis, Sie waren 2008, 2009 im Afghanistan-Einsatz. Am Karfreitagsgefecht waren Sie nicht beteiligt. Warum hat dieses Gefecht der Bundeswehr Sie zur Recherche bewegt?
Ja, Sie haben es schon gesagt, das ist das dramatischste, sicherlich zumindest das bekannteste Gefecht in der Geschichte der Bundeswehr. Aber selbst jetzt, über 10 Jahre danach, war kaum etwas darüber bekannt. Und nichtsdestotrotz gehen jedes Jahr, ich sage Zehntausende, dieses Jahr werden es über 20.000 sein, die an diesen sogenannten K3-Gedenkmärschen teilnehmen, Soldaten, Veteranen und Freunde, gehen auf die Straße und marschieren im Gedenken an die drei Gefallenen. Aber was wirklich passiert ist, war jahrelang gar nicht richtig bekannt.
Das ist ja erstaunlich. Vor Ihnen haben sich ja schon andere Autoren mit dem Karfreitagsgefecht beschäftigt. Also welche neuen Erkenntnisse haben Sie bei Ihrer Recherche aufgetan?
Tatsächlich ist es ja militärgeschichtlich schon mal eingeordnet worden. Kurz, knapp, präzise, wie das die Bundeswehr so macht. Das war im Jahr 2018 mit so einem 4-seitigen Aufsatz. Der Rest, der es dazu gibt, sind in der Regel persönliche Schilderungen von Karfreitagsgefechtsteilnehmern. Das, was jetzt das Novum ist, dass ich zum ersten Mal mit allen gesprochen habe und alle Erzählungen übereinander gelegt habe, sodass man wirklich eine Art 360-Grad-Bild dieses Tages entwickelt und nicht nur einzelne Erzählungen. Und das ist, ich sag mal, das grundsätzlich neue, also der Komplettüberblick darüber und natürlich auch die genauen Hintergründe darüber, wie es zum Gefecht gekommen ist, wie es verlaufen ist, wie auch die drei Kameraden letztendlich gefallen sind. Und das ist zum ersten Mal in dieser Form so zusammengetragen worden.
Dann blicken wir mal auf diese Vorgänge am 2. April 2010. Warum gerieten die Bundeswehrsoldaten damals in den Hinterhalt der Taliban?
Ja, tatsächlich war es ja so, dass der Einsatz, so sage ich es, sich im freien Fall befand. Man hat sich weitgehend zurückgezogen, man hat die bekannte Straßen patrouilliert, aber eigentlich hat man ja gewusst, es funktioniert so nicht. Wir werden keine Sicherheit, keine Stabilität in Afghanistan hinbekommen, wenn wir eigentlich nur uns im sehr begrenzten Bereich bewegen. Das heißt also, als erstes musste die sogenannte Freedom of Movement ausgedehnt werden, die Bewegungsfreiheit, und dazu mussten Straßen frei gemacht werden, dass überhaupt erstmal Truppe, zivile Entwicklung, überhaupt erstmal gewisse Regionen erreicht. Und in diesem Zusammenhang ist auch das Karfreitagsgefecht einzuordnen. Es hat angefangen als ein sogenannter IED-Sweep, eine Minensuche in den Problemdistrikt Shahadareh, um dort die Wege frei zu machen und dann letztendlich auch Kontakt herzustellen mit der Bevölkerung, beziehungsweise auch, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, die bösen Jungs dann auch zum Gefecht zu stellen, ne, und sie aus dem Raum herauszudrängen.
Nun waren die Taliban aber ja nie besser ausgerüstet als die Soldaten der internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe ISAF. Warum konnten die dann den Bundeswehrsoldaten am Karfreitag 2010 trotzdem stundenlang so sehr zusetzen und ihnen solche Verluste zufügen?
Ja, tatsächlich hatten die den Heimvorteil, wenn man das so sagen durfte. Also die Isakel, insbesondere in Quatlium, also das südliche Shahadareh, war auch eine Hochburg der Taliban. Das war bekannt. Es waren nicht nur Taliban-Kämpfer dort, das usbekische, islamistische Milizen waren dort vor Ort und natürlich auch die Bauern-Sympathisanten, wenn man das so möchte. Und die haben natürlich ihre Orte, von denen sie ganz genau wussten, dass sie im Fokus sind, befestigt. Und dementsprechend war klar, wenn man sich in diese Orte annähert, letztendlich spielt man zu deren Bedingungen. Und das schafft natürlich einen erheblichen Vorteil, vor allem dann, weil man ja auch den Zeitpunkt des Gefechts bestimmen kann. Also die Bundeswehr war insgesamt ja eher am Reagieren als am Agieren.
Das heißt, die Soldaten waren damals am Karfreitag 2010 nicht gut vorbereitet auf das, was sie erwartete.
Grundsätzlich natürlich waren die gut vorbereitet. Die Vorausbildung war gut und es gab ja auch einige der Unterführer, die auch schon Einsatzerfahrung hatten. Worauf man nicht vorbereitet war, war dieses massive Antreten des Gegners letztendlich. Im Grunde ist das Schlimmste passiert, was eigentlich passieren kann. Ein Soldat wird weit vorne auf offenem Feld angeschossen und bindet damit weitere Soldaten, weil er muss vom Feld geholt werden. Denn das ist der Grundsatz. Niemand wird zurückgelassen. Das heißt also, in dem Augenblick, wo auf dem offenen Feld, auf dem Präsentierteller ein verwundeter Soldat liegt, kann man nur noch reagieren. Und die Taliban hatten die Bundeswehrsoldaten dort, wo sie besonders gut, ja, als Taliban vorbereitet waren, nämlich auf ihrem eigenen Vorgarten, den sie zu verteidigen wussten.
Das deutsche Kontingent war ja nicht allein in Nordafghanistan, auch wenn die Deutschen dort das Regionalkommando innehatten. Es gab auch andere Nationen, die dort aktiv waren. Gab es am Karfreitag 2010 Hilfe von Verbündeten?
Ja, also die Amerikaner hatten ja die Lufthoheit letztendlich und auch die entsprechenden Flieger bereitgestellt. An dem Tag waren dann amerikanische Kampfjets in der Luft, F-15 und F-16, die dann zu Hilfe geeilt sind. Jedoch muss man sagen, ist das sehr schwierig, weil man immer im urbanen Gelände kämpft. Das heißt also, die Zivilbevölkerung ist vor Ort und die Taliban wissen natürlich um ihre technische Unterlegenheit und kompensieren das eben damit, dass sie dann eben auch die Zivilbevölkerung oder im Schutz der Zivilbevölkerung kämpfen. Und auch wenn das einen anderen Eindruck erweckt hat nach dem Tanklaster-Bombardement im September 2009, die internationale Schutztruppe hat sehr genau aufgepasst, wann und wo gebombt wird, um eben zivile Schäden, Kollateralschäden zu vermeiden. Und genau das war das Problem an jenem Tag, dass die Flugzeuge, die verfügbar waren, eigentlich nur 500 Pfund Bomben an Bord hatten. Das waren genau die gleichen, die damals auch beim Tanklaster-Bombardement im September 2009 drunter hingen. Und die haben einen so großen Zerstörungsradius, sodass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Zivilbevölkerung zu Schaden kommt. Und deshalb war die Unterstützung an dem Tag ja nicht effektiv.
Man muss wohl auch noch erwähnen, dass auch afghanische Soldaten, also von der afghanischen Nationalarmee, die zählten ja ebenfalls zu den Verbündeten, aber einige gerieten unter Friendly Fire.
Ja, das war die Exit-Strategie, letztendlich die afghanischen Sicherheitskräfte so aufzubauen, dass sie für Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, denn man kann nicht davon reden, dass die Zentralregierung in Kabul angenommen wurde, gerade in den Provinzen, in den Regionen. Und das war häufig nicht der Fall, weil sie als sehr korrupt und weit entfernt wahrgenommen wurde. Das heißt also, der Wille, dem eigenen Land zu dienen, ist in Afghanistan nicht so ausgeprägt, wie das bei deutschen Soldaten ist, sondern sie fühlen sich sehr regional verhaftet, zum Beispiel in Familien, spielen eine viel größere Rolle. Und dementsprechend sind sie auch ein, muss man ehrlich sagen, unzuverlässiger Partner gewesen, gerade im Raum Kunduz, wo sich diese Streitkräfte noch im Aufbau befanden. Das heißt also, es ging schon darum, sie zu beteiligen nach Möglichkeit, aber ich würde sagen, immer in der äußeren Sicherung, weil eben auch die Kommunikation zwischen den Deutschen und den Afghanen nicht so gut funktioniert hat. Das sind sprachliche Hürden natürlich, aber auch, weil man sich auch nicht so richtig getraut hat. Wie viel Vertrauen kann ich einem afghanischen Soldaten gegenüberbringen, von dem ich weiß, dass sein Cousin oder sein Bruder beim Taliban auf dem Lohnzettel steht. Folglich gab es Abstimmungsschwierigkeiten und Sie müssen sich diesen Tag im April 2010 ja so vorstellen. Es ging ja darum, dass möglicherweise über die einzige Brücke, die es gab über diesen Kunduz-Fluss, der sehr viel Wasser führte im Frühjahr, das ganze Westufer des Kunduz und damit eine ganze deutsche Kompanie und mehr abgeschnitten werden kann. Und da konnte man nicht zulassen, dass eine Gefährdung irgendwie ausgeht der Brücke gegenüber beziehungsweise den eigenen Kräften. Denn es war überall Kampf, überall. Und dann wurde im Zweifelsfall, als die Afghanen die vereinbarten Zeichen ignoriert haben, die sie zum Anhalten bringen sollten, dann wurde geschossen. Nachdem Warnschüsse abgegeben wurden, Signalpistole in den Boden, wurde letztendlich ja, das feindliche Fahrzeug bekämpft und die 6 Soldaten sind gefallen.
Den ganzen Tag wurde gekämpft, 8 Stunden lang, sehr ausgeweitet. Wie hat das Gefecht die beteiligten Bundeswehrsoldaten geprägt?
Wenn wir auf der kleinen Ebene anschauen, und ich habe sie gerade am Montag alle wieder getroffen, die Teilnehmer, es ist unvergessen. Es ist unvergessen, es hat das Leben nachhaltig geändert, dieser Kameraden. Das fängt bei kleinen Sachen an, wie den Tätowierungen der Männer. Wenn Sie sich das anschauen, da werden Sie sehr häufig das Datum finden, des 2. April, die Namen der Gefallenen, den Dingo, der angesprengt wurde, das werden Sie dann finden. Aber eben hat es auch diese Männer, ich sag mal, mit der Zeit zusammengebracht, als eine enge Verbundenheit, eine Kameradschaft, die eben weit über die Dienstzeit auch hinausgeht. Einige sind ja noch aktiv, andere nicht mehr. Und letztendlich auch haben diese Männer dann in ihrem alten Zug, in ihrer alten Kompanie auch Verantwortung übernommen für die Familien der Angehörigen. Also dort, wo der Sohn gestorben ist, werden die Umbauten am Haus eben vorgenommen von Kameraden. Ne? Oder es wird eben, wo der Mann weg ist, wird den Kindern halt der Führerschein bezahlt, damit sie dort bestmöglich aufgefangen werden. Und natürlich trifft man sich jährlich am Karfreitag oder am 2. April, dann Karfreitag, an den Gräbern der Gefallenen.
Welche Bedeutung hatte das Karfreitagsgefecht damals, 2010 und folgende, für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan? Hat sich danach etwas am Mandat geändert, das ja auch jährlich erneuert wurde, an der Ausbildung, an der Ausrüstung?
Ja, tatsächlich, ich sage es provokativ, muss erst genug Blut den Kunduz River hinunterfließen, bis etwas passiert. Der Verteidigungsminister zu Gutenberg hat ja dann damals zwei Tage danach zum ersten Mal davon gesprochen, dass man umgangssprachlich von Krieg in Afghanistan reden kann. Und er hat damit zum Ausdruck gebracht, was die Soldaten spätestens 2006, 2007 eigentlich empfunden haben. Vorne fühlt es sich wie Krieg an. Und zu Hause wurde das eben verkauft, letztendlich als ein Stabilisierungseinsatz, Entwicklungshilfe. Die klassischen Mädchenschulen kennen wir, Brunnen bohren, Bonbons verteilen. Das fühlt sich aber vorne nicht so an. Und wir wissen ja heute auch, dass eben gerade insbesondere der Vorgänger von Gutenberg, Franz Josef Jung, da ja auch sehr, ich sage es mal vorsichtig, beschwichtigend und zurückhaltend informiert hat. Also das ist unmittelbar passiert. Und wir haben danach auch, gerade weil die Deutschen ja kaum über echte Feuerkraft verfügten, dann endlich auch die Panzerhaubitze nach Afghanistan bekommen zum Beispiel. Und in der Bundeswehr selbst gab es dann eben auch dieses Zeitfenster, muss man wirklich sagen, auch nochmal gesteigert durch den Karfreitag, dass eben auch die Truppe zu Hause aufwacht, und das haben nämlich nicht alle getan, aufwacht und sagt so, Freunde, wir sind hier vorne im Gefecht, das ist hier Krieg, wir brauchen euch auch zu Hause, ihr müsst tun, was ihr könnt, um eben Material bereitzustellen, das zu verlegen, wir brauchen Personalersatz, wir brauchen eigentlich alle Kräfte, die zu Hause mobilisiert werden können, denn auch das muss man ehrlicherweise sagen, ist auch nicht jedem deutschen Soldaten im Heimatdienst klar gewesen, was das eigentlich bedeutet, Afghanistan.
Ich möchte diesen Punkt der materiellen Ausrüstung mal aufgreifen. Die war an vielen Stellen lange nicht ausreichend. Darauf haben Sie jetzt hingewiesen. Also es fehlte an geeigneten Fahrzeugen, besonders schweres Gerät wie Kampfpanzer. Bei einigen Systemen fehlten sogar Geräte, um vor dem Einsatz angemessen ausgebildet zu werden. Und dann fehlt es an ausreichendem Schutz. Beim Transportpanzer Fuchs wurden erst seit 2009 die Systeme mit dem besten Schutz nach Afghanistan gebracht. Worauf führen Sie das eigentlich zurück? War das ein institutionelles Versagen? War das Gleichgültigkeit? Was war das?
Ich glaube, das war eine Schwerfälligkeit im Umdenken. Ich glaube, dass die Bundeswehr auch, ich sag mal, um das Jahr 2000 herum und in den Folgejahren lange Zeit gebraucht hat, um überhaupt in diese Einsatzarmee hineinzuwachsen. Und das hat nicht unbedingt was mit der Bereitstellung von Geld zu tun, sondern eben auch vor allem von dem, was man ja heute neudeutsch Mindset nennt, also mit der Einstellung, was wir eigentlich tun. Und dann natürlich auch mit den viel kritisierten Beschaffungswegen, was alles dauert und wie lange das dauert. Also vielleicht, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man mal schnell einen Ersatzteil brauchte, ja, ein Kabel für irgendeine Satellitenanlage im Einsatz und so weiter, dann hat man das lieber bei Amazon selbst bestellt, dann kam das über die Feldpost schneller an als über den Versorgungsweg. Und das sind natürlich Dinge, die nicht gehen, weil es muss immer schnell gehen. Also ich sag mal, wenn die Fahrzeuge sind ja begrenzt und wenn ein Dingo angesprengt wird, ein TPZ angesprengt, also ein Transportpanzer angesprengt wird, das muss ja über Nacht alles repariert werden. Und die Männer können viel leisten, ja, aber irgendwann kommt man mit Panzertape und Knarre 19er Nuss dann auch ans Ende.
Was die deutschen Soldaten dort im Einsatz massiv störte, war auch, dass die deutsche Bevölkerung dem Einsatz in Afghanistan und auch der Bundeswehr selbst lange eher gleichgültig bis ablehnend gegenüberstand. Hat sich das, also hat sich diese Haltung der Bevölkerung nach dem Karfreitagsgefecht nach Ihrer Einschätzung geändert?
Es geändert hat sich sicherlich einiges, aber die Frage ist, in welche Richtung, sondern ich glaube, dass es eher zunehmend dann noch verstärkt hat, die ablehnende Haltung dieses Einsatzes, wo man sagt, wofür eigentlich? Wofür sind die Soldaten dort gestorben? Wofür sterben unsere Soldaten? Denn es war ja abzusehen, dass es nicht die letzten sein werden. Also würde ich das eher in diese Richtung denken. Und das hat viel mit politischer Erklärungsnot zu tun, weil man eben der Bevölkerung auch keinen reinen Wein eingeschenkt hat, sondern eigentlich war man froh, wenn nicht aus Afghanistan berichtet wurde. Dann war eigentlich die Welt in Ordnung. Und das hat natürlich letztendlich auch diesen Rechtfertigungsdruck auf die Soldaten verlagert. Und das kann ich noch aus persönlicher Erfahrung sagen. Als ich aus dem Einsatz zurückgekommen bin 2009, wurden all die Fragen, die die Politik hätte beantworten sollen, mir gestellt. Und dann steht man als, ich sag mal, junger Mann, ich war 27, steht man plötzlich in Erklärungsnot und muss das auf großer Ebene erklären. Und das funktioniert natürlich nicht. Und das erzeugt Frust.
Sie sind heute Gymnasiallehrer, unterrichten Deutsch und Geschichte. Interessieren sich eigentlich Ihre Schülerinnen und Schüler für den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr? Für die war das ja quasi lange, bevor sie richtig denken konnten.
Ja, also ich glaube, es macht aus meiner Sicht macht es keinen Unterschied, ob es nun, ich sag mal, 2010 war oder 9/11 2001 oder der Mauerfall. Das ist genauso weit weg für die wie der 30-jährige Krieg. Nichtsdestotrotz besteht ein Interesse an Erzählung, würde ich es sagen. An Erzählung insbesondere. Also, dass man fragt, wie war das eigentlich? Ne? Was habt ihr da vorne gegessen? Ne? Was habt ihr da gemacht? Wie sah das aus? Ne? Und natürlich auch die Fragen, ob gekämpft und getötet wurde, sind sehr interessante Fragen für die Schüler. Letztendlich muss man aber sagen, muss man dafür Räume schaffen, denn im Alltag sind die Schüler erstmal in dem Alter, wenn wir sagen 15, 16, 17, vorrangig auch mit sich selbst beschäftigt. Aber wenn es Anlässe gibt, wie zum Beispiel den bundesweiten Vorlesetag, wo man dem Ganzen mal Raum gibt, auch über Dinge zu reden, auch mal ein paar Bilder zu zeigen und aus dem Nähkästchen zu plaudern, dann ist das ein sehr großes Interesse.
Nun war das Karfreitagsgefecht eine Facette des deutschen Einsatzes in Afghanistan. Der wiederum war eine Facette der internationalen Intervention und ist dann vom Bundestag in einem Untersuchungsausschuss und einer Enquete-Kommission aufgearbeitet worden. Wie bewerten Sie die Ergebnisse aus soldatischer Sicht?
Tatsächlich muss ich Ihnen sagen, dass das, was wir insbesondere dann die Enquete-Kommission, also die sich ja dem Gesamteinsatz gewidmet hat, während die Untersuchungskommission ja vor allem den Abzug dann im August 21 thematisiert hat, also insbesondere die Enquete-Kommission ja herausgearbeitet hat, das, was wir eigentlich schon wussten. Und das ist jetzt kein Vorwurf an die, sondern es war ja klar, das musste ja nochmal festgehalten werden, das, was wir irgendwie gespürt haben und gerade auch als Offizier, der auch im Regionalkommando und im HQ ISAF war, hatte man ja auch noch andere Zugriffe, einen anderen Zugriff auf Informationen, als man das vielleicht als Patrouillensoldat draußen hatte. Das war also keine große Überraschung. Was mich eigentlich bei diesem Ganzen umtreibt, ist, dass es der Schmerz damit einhergeht. Also sehenden Auges ist man damals lachend in die Kreissäge gerannt. Man wusste ganz genau, dass es so kommen wird und es ist so gekommen. Und jetzt haben wir einen, ich glaube, der ist 700 Seiten dick, der Bericht der Enquete-Kommission. Und er wird folgenlos bleiben. Und das ist eigentlich das Schlimme, weil wir Veteranen dann eben ganz gleich, welcher Einsatz es war, wir am Ende zurückbleiben, auf uns allein gestellt sind und sagen, okay, das war's jetzt also.
Nun könnte man ja auch sagen, die Bundeswehr richtet sich heute neu aus. Also statt um Auslandseinsätze geht es längst wieder um Landesverteidigung angesichts der Bedrohung durch Russland und der Unzuverlässigkeit des bisher wichtigsten Verbündeten USA. Also die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz, wären die denn dann überhaupt noch relevant in dieser Bedrohungslage?
Ja, einige sagen, ist es nicht. Wir haben jetzt wieder Bündnis und Landesverteidigung und ich sage hingegen, das, was in Afghanistan, aber auch in anderen Einsatzgebieten an Erfahrung gesammelt wurde, tatsächlich ja auch Gefechtserfahrung, ist etwas, was es braucht. Und das ist nicht nur darauf beschränkt, was heißt Schießen und Kämpfen. Das sind ja auch so Sachen wie einfach, ich sag jetzt mal, Instandsetzung, Gefechtsschadeninstandsetzung unterwegs. Welche Erfahrungen haben wir gemacht mit euren Fahrzeugen? Was passiert eigentlich unter diesen oder jenen Witterungsbedingungen? Und diese Erfahrungen mitzunehmen und weiterzugeben an die nächste Generation im rein Handwerklichen ist das eine. Und das andere ist aber insbesondere, und das wird jetzt noch viel drängender, die Frage, was ist eigentlich die große Klammer, unter der wir uns versammeln als Soldaten? Warum machen wir das hier? Warum sind wir im Zweifel bereit, uns im Baltikum in gefrorene Gräben zu werfen, um dort einen Feind abzuwehren? Warum machen wir das eigentlich? Und das ist eine Frage der Tradition, der Vorbildwirkung, der Identifikation. Und hier bieten insbesondere die Auslandseinsätze der Bundeswehr, ob nur auf dem Balkan, Mali, Afghanistan, Identifikationspotenzial, wo man sagt, okay, das sind Soldaten, wie zum Beispiel am Karfreitag, die haben das erlebt. Das sind normale Männer wie du und ich, Jungs aus der Nachbarschaft, die einfach dort ihr Bestes gegeben haben. Und das kann ich heute auch, egal wo ich eingesetzt bin. Und das sind auch Lehren und Erzählungen und nicht messbare Fakten, die dazu helfen, überhaupt eine Verteidigungsbereitschaft herzustellen. Von daher, das Zeitlose an den Einsätzen ist es das, was insbesondere für Identität, Tradition, ja, Einsatzwert, Kampfmoral, wenn Sie so wollen, von besonderer Bedeutung ist.
Nun jährt sich das Karfreitagsgefecht am 2. April, also zum 15. Mal. Sie haben schon darauf hingewiesen, auf die K3-Märsche von Veteranen, aktiven Soldaten. In Kundus wurde damals ein Ehrenhain errichtet. Die Beteiligten wurden ausgezeichnet, auch posthum. Hat die Bundeswehr, hat das Verteidigungsministerium auch die Einsatz- und Opferbereitschaft der Soldaten angemessen anerkannt?
Tatsächlich sind Auszeichnungen ausgesprochen worden, insbesondere fürs Karfreitagsgefecht. Die Tapferkeitsmedaille ist ja auch erst knapp ein bisschen mehr als 10 Jahre alt. Also, dass man sagt, wir erkennen einfach an, es gibt eine solche Einsatzrealität. Ich sage mal, das, was die Bundeswehr schon macht, ich sage nicht ausreichend, weil insbesondere gerade die besonders ausgezeichneten Kameraden zum einen gar nicht der Öffentlichkeit vorgestellt werden, was meine ich nicht persönlich, dass sie dort jetzt rumtingeln sollen, aber dass man sagt, wer waren diese Männer eigentlich, ein Jan Hecht, ne? Oder wer war das eigentlich, ein Mike Mutschke oder wie auch immer, ne? Dass man das also zum einen nicht richtig transportiert und zum natürlich auch die andere, die Schattenseite, dann diejenige ist, dass man sagt, was machen wir eigentlich mit denen, die nicht gesund nach Hause gekommen sind. Tatsächlich wurden in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, gute Gesetze erkämpft, Einsatzweiterverwendungsgesetz, Soldatenentschädigungsgesetz zum Beispiel, die dafür sorgen. Es muss am Ende aber auch immer umgesetzt werden, und zwar im Sinne des Gesetzgebers. Und da gibt es durchaus Schwierigkeiten, denn ansonsten bräuchten wir Institutionen wie den Bund Deutscher Einsatzveteranen nicht, die eben genau diese einsatzgeschädigten Kameraden begleitet. Und das ist ein Thema, über das nicht so gerne gesprochen wird, sondern, und das muss ich jetzt auch tatsächlich auch Ihnen als Vertreter der Medien Dank aussprechen, insbesondere dann ab 2020, 2021, aber auch viel von öffentlichen Medien aufgegriffen wurde und gesagt hat, was ist eigentlich aus unseren Soldaten geworden? Und damit zumindest schon mal auch in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, es sind nicht alle heil zurückgekommen. Und auch damit müssen wir als Gesellschaft umgehen.
Und trotzdem wird erst in diesem Jahr, am 15. Juni dieses Jahres, erstmals ein Veteranentag begangen. Fördert so ein Tag das Ansehen und das Verständnis für Soldaten und Veteranen in der Gesellschaft und vielleicht auch die Identifikation mit der Bundeswehr?
Tatsächlich macht dieser Tag Unsichtbares zum ersten Mal sichtbar. Und vielleicht müssen wir uns mal kurz auf die Zahlen anschauen. Das kriegen viele nicht so ganz auseinandergehalten. Also wenn man immer von Soldaten und Veteranen redet, denkt man immer so an die Soldaten der Bundeswehr. Das sind 180.000. Wir haben in Deutschland Einsatzveteranen an die 500.000. Wir haben 2,5 Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten und wir haben auch noch 10 Millionen plus Wehrdienstveteranen in Deutschland. Ja, also wir können nicht nur auf 180.000 Soldaten schauen, sondern wir müssen wirklich auch auf die Veteranen schauen. Die meisten davon haben die Bundeswehr verlassen. Und da gibt es keine Trennung von, ich sag mal, Veteranen und Gesellschaft, sondern Veteranen sind die Gesellschaft mit bis zu 11 Millionen. Und aus meiner Sicht ist der Veteranentag dann auch vor allem ein Tag, an dem sich ein Angebot an Veteranen sich auch zu zeigen, auch sich aufzurichten und zu sagen, ja, ich habe gedient, ob nun hier oder im Ausland, aber ich habe gedient. Denn, und das dürfen wir nicht vergessen, alle Soldaten, gerade ehemalige Zeit- und Berufssoldaten, haben geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und dieser Eid hat kein Ablaufdatum. Und gerade Einsatzveteranen wissen, wie es in Ländern aussieht, in denen eben Freiheit und Recht nicht gewährleistet ist. Und diese Kameraden, und ich zähle mich dazu, wir kommen zurück nach Deutschland und wir wissen sehr wohl, was wir an diesem Land haben. Und wir wissen sehr wohl, dass es das zu verteidigen gilt. Und ich glaube, dass gerade Soldaten, ehemalige, also Veteranen, dann auch eine besondere Stabilität dieser Gesellschaft eben verleihen können, weil nämlich dieser Eid, Deutschland zu schützen, letztendlich kein Ablaufdatum hat.
Und trotzdem müssen Sie wahrscheinlich von dem einen oder anderen mit dem Vorwurf rechnen, dass Sie zur Militarisierung Deutschlands beitragen damit.
Mit Sicherheit. Das ist ja klassischer Vorwurf. Und ich glaube auch, dass gerade die öffentlich-rechtlichen Medien sich da auch gewissermaßen als ein Bollwerk sehen, also aus ihrer Tradition heraus zu sagen, okay, nach 1945, wir müssen sehr kritisch drauf schauen, was Militarismus angeht, was Nationalismus angeht. Und ich verstehe das auch. Ist für mich auch Ergebnis eines Narrativs, was irgendwo sicher auch seine Berechtigung hat. Ich will das gar nicht, ich bin da ja Demokrat durch und durch. Ich glaube aber nicht unbedingt in Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Auftrag der Bundeswehr ist.
Vielen Dank, Herr Dr. Gregis.
Ich danke Ihnen.
Das Karfreitagsgefecht 2010. Wolf Gregis hat über diese Zäsur im Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gerade ein Buch vorgelegt. Titel: Das Karfreitagsgefecht, deutsche Soldaten im Feuer der Taliban.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.